willkommen bei einer neuen Ausgabe des Retail News Flash. Mein Name ist Anna Hegenbart und ich werde gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Kobmann über die spannendsten Entwicklungen rund um den nationalen und internationalen Handel berichten und diese dann auch fachkundig gemäß unserer Backgrounds auch kommentieren und diskutieren. Ich selbst arbeite seit jetzt über 6 Jahren in der Immobilienbranche, bin dafür Eigentümer großer Shopping-Destinations zuständig und bin mittlerweile seit 2,5 Jahren bei MacArthur Glen, wo ich unter anderem unser Designer-Outlet in Roermond, den Niederlanden, betreue in der Vermietung. Ich bin sozusagen hier der Real Estate Part, habe dann das Auge der Eigentümer auf den Handel drauf in unserer Runde. Und würde jetzt mal das Mikrofon an Heidi, unser kreatives Köpfchen in der Runde, übergeben. Heidi, willst du dich vielleicht auch mal kurz vorstellen?
Ja, danke, liebe Anna. Hallo, mein Name ist Heidi Kritz. Ich bin Architektin und auch der Point of Sale Doktor. Seit mehreren Jahrzehnten im Bereich Retail tätig, mit großer Freude. Passion arbeite ich im Bereich mit den Sinnen und schaue, dass die Kunden und Kundinnen sehr gerne auch in den physischen Handel kommen. Nun, Wolfgang, bist du an der Reihe?
Ja, hallo an alle. Mein Name ist Wolfgang Krogmann. Ich bin in meinem Berufsleben immer Manager gewesen von größeren Firmen die letzten Jahre, unter anderem im Textilbereich für H&M und Adler und Primark zuständig gewesen. Und jetzt halte ich meine Liebe und Interesse für den Einzelhandel aufrecht, indem ich zum Beispiel hier bei den Retail News mitmache und auch einen Podcast gelauncht habe über Innovation im Einzelhandel. Ja, dann gebe ich mal das Wort wieder zurück an Anna.
Ja, sehr schön. In der heutigen Ausgabe haben wir nämlich viel zu berichten, deswegen wollen wir gar nicht mal so viel Zeit verlieren. Heute haben wir einiges über C&A, aber auch aktuelle und anstehende IPOs, Sephora, Lego, Apple und natürlich auch wieder ein paar Neuigkeiten unserer Luxusmarken, Kering sowie Ferrari. Und ich war auch Anfang der Woche in Düsseldorf unterwegs und wollte euch da auch ein paar Sachen mitgeben, die ich da so entdeckt habe, die ich noch nicht gesehen habe. Ich würde sagen, wir starten wie so häufig in letzter Zeit mit einem kurzen Corona-Update von Wolfgang. Dann schauen wir uns eben die aktuellen Pressemeldungen und Zahlen an und schließen dann den Podcast wie immer mit ein paar interessanten News. Aber ja, wieso auch nicht?
Ja, dann sag ich mal, die Headline heute für die Corona-Updates ist Customers are back. Also die Kunden kommen wieder, die Geschäfte sind wieder geöffnet, es gibt immer noch Einschränkungen, aber überwiegend kann man sagen, in Gesamteuropa, USA sind die Geschäfte geöffnet und die Kunden kaufen. Frequenzen und Umsätze steigen wöchentlich, kann man fast sagen. Teilweise hört man, dass sie sogar das 2019er Niveau übertreffen. Es trifft aber nicht auf alle zu, es trifft auch nicht auf alle Branchen zu. Also der HDE hat gerade eine Umfrage gemacht und der Schuh- und Bekleidungshandel sieht sich weiterhin stark gebeutelt und viele der 750 befragten Händler befürchten, dass sie in absehbarer Zeit schließen müssen. Man geht ja insgesamt davon aus, dass bis zu 100.000 Geschäfte durch Corona-bedingt Schließungen insgesamt für immer schließen müssen. Das betrifft wahrscheinlich hauptsächlich Innenstädte und einige Shoppingcenter, wenn sie mehrfach in einer Stadt vertreten sind. Aber das Positive ist, dass die Neuvermietung von leerstehenden Flächen weiter voranschreitet, auch wenn nicht immer sozusagen Textilhandel durch Textilhandel ersetzt wird, sondern durch andere Konzepte. Aber sie bleiben nicht sehr lange stehen, leer stehen im Moment. Die Manager,
das kann ich nur bezeugen.
Ja, ne, das finde ich auch. Also ich bin gerade in den, sag ich mal, Nebenlagen, das beobachte ich immer ich habe das jetzt in 3 Städten gesehen, Da sind, wenn da jemand rausgegangen ist, ist da sofort jemand anders reingegangen. Und das verändert sich, wie gesagt. Das sind dann eben nicht mehr so viele Textil- und Schuhgeschäfte, sondern das kommen andere Bereiche, bis hin zu Büros, Werbeagenturen, die sich da ansiedeln, Showrooms und so weiter, Pop-up-Stores. Aber immerhin, ja, ist passiert was. Ja,
ja, viel Zwischennutzung. Die Eigentümer werden ja auch flexibler dann mit den, sage ich mal, Mieten, gerade für solche Zwischennutzungen.
Ja.
Und was mich auch erstaunt hat, sage ich mal, diese HDE-Studie, wir sind ja auch gerade in der Budgetphase für ja, das nächste Jahr, gerade diese befragten Unternehmen und dass wirklich von den 750 Befragten wirklich ein Drittel der Schuhhändler und ein Viertel der Bekleidungsunternehmen mitgeteilt hat, dass es wirklich schwierig und knapp werden kann, wenn da keine zusätzlichen Unterstützungen kommen, wird mich auch nochmal mit einem besonderen Auge gerade auf unsere Schuhhändler schauen lassen, wenn ich da ja, Risikoanalysen mache für nächstes Jahr und die Vakanzen dann noch einschätzen muss.
Also ja,
fingers
das,
crossed.
Ja, ja, das ist der Bereich, der online-mäßig besonders gewachsen ist in der Pandemie und wer einmal ein Konto hat, bei wem auch immer, der wird das ja nicht wieder löschen. Sondern der wird sagen, mal so und darunter wird der stationäre Handel leiden. Das ist absehbar.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja, trotzdem sind die Manager einigermaßen optimistisch. Der sogenannte IFO-Index, das ist das Barometer über die Erwartungen der Geschäftsentwicklung, ist kräftig gestiegen im Juni auf 101,8 Punkte. Wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut gerade mitgeteilt hat. Das ist das höchste Niveau seit November 2018. Auch die Gastro-Szene, die man ja dringend braucht. Heidi sagt immer, ne, das ist Bruder und Schwester, die müssen beide vertreten sein neben dem Handel. Die beginnt sich langsam zu erholen, seitdem man draußen und jetzt auch wieder drinnen sitzen darf und sich das Wetter auch positiv verändert hat. Trotzdem muss man sich immer klar machen, dass ein Lockdown von 6 Monaten wirtschaftlich nicht von allen zu verkraften war und ist. Zuschüsse haben zwar einige bekommen, aber teilweise spät und geringer als geplant. Und nicht jeder hat im privaten Umfeld die Möglichkeiten, seine Kapitalstruktur zu verbessern. Was ich jetzt im Moment eher überraschend finde, ist die Tatsache, dass die Preise nach oben gehen. Gerade die Lebensmittel, also die Gewinner der Pandemie, haben sich entschlossen, teilweise drastische Erhöhungen vorzunehmen. Lidl und Aldi haben zusammen 450 Artikel teurer gemacht. Das ist schon eine ganze Menge. Klar, viele sind auch vorher runtergegangen in den Preisen, aber die nehmen jetzt alle Senkungen wieder zurück. Aber auch in anderen Bereichen steigen jetzt die Preise und man fragt sich, sind das die Vorboten einer beginnenden Inflation? Die Bild-Zeitung, die ja den Rentnern hier in Deutschland zumindest sehr nahe steht, hat eine Tabelle erstellt und seine Leser damit erschreckt, dass es Erhöhungen bis zu 35% gibt. Nun, das betrifft hier hauptsächlich Heizöl und Benzin, aber die anderen Produkte und Dienstleistungen sind nicht so teuer geworden, aber sind auch im Schnitt zwischen 6-10% gestiegen. Das ist relativ viel, finde ich, und macht sich natürlich im Portemonnaie bemerkbar. Ich hoffe, dass der Markt einiges davon korrigieren kann und auffangen wird, aber ja, man wird sehen, wohin das führt. Aber Fazit, insgesamt finde ich es sehr positiv, dass die Kunden zurückkommen in den stationären Handel und dort auch Geld ausgeben. Das freut mich sehr.
Das ist dann eine positive Note da am Ende, gerade weil du sagst, dass sich im Portemonnaie das bemerkbar macht, gerade natürlich, wenn auch sehr viele Unternehmen gerade so Salary Reviews oder Bonizahlungen letztes Jahr und dieses Jahr noch ausstellen, ne, ist ja, dann für das breite Volk dann das natürlich auch nochmal spürbarer im Portemonnaie, wenn
genau,
es gehaltstechnisch da auch nicht nach oben korrigiert wurde. Ne?
Ja. Ja, und ich habe hier noch so eine Neuigkeit oder so ein Zitat, eigentlich muss man sagen, von dem CEO von Macy's. Also in den USA sind die Geschäfte ja schon etwas länger auf. Der eben gesagt hat, Entwicklung von Macy's nach der Pandemie besser ist als vor der Pandemie. So, warum sagt er das und was war das Erfolgsrezept? Er hat gesagt, dass der Fokus lag auf der digitalen Weiterentwicklung und vor allen Dingen auch auf dem digitalen Shopping in allen Variationen, also nicht nur der klassische Online-Shop, sondern auch alles, was dazwischen liegt. Man hat eine Anpassung des Warenmixes vorgenommen. Man hat Corona-Sicherheitsmaßnahmen im Store gut umgesetzt. Gut, das haben alle gemacht. Man hat eben auch sozusagen an der Bordsteinkante oder am Schaufenster oder am Waren am Eingang während der Schließung verkauft und auch das haben die Kunden positiv angenommen. Und man hat vor allen Dingen eine stärkere Aufmerksamkeit gerichtet auf Daten und Analysen. Und er sagt dann hier, unser Stoffwechsel hat sich gesteigert und wir sind schneller geworden. So, und da muss man sagen, das trifft eigentlich nicht nur bei Macy's zu, sondern diese Faktoren, die ich da gerade genannt habe, digitale Entwicklung, Anpassung des Warenmixes, Daten und Analysen, das ist auch das, was man von allen anderen hört, die sozusagen in der Pandemie und im Lockdown die Zeit genutzt haben, um sich besser aufzustellen. Und deshalb meine Empfehlung an alle, wer es noch nicht gemacht hat, es ist nie zu spät, anzufangen.
Das genau, und da können wir gleich die Überleitung zu C und A machen. Auch die haben sich hier weiterentwickelt und sehen auch ein, dass sie nicht am Status quo festhalten können. Und so wird im Herbst 2021 in Mönchengladbach C&A Factory for Innovation in Textile eröffnen, C&A's FIT genannt. Und da wird der Fokus drauf liegen, besonders nachhaltige Mode zu entwickeln und zu produzieren. Und arbeiten da auch mit lokalen Hochschulen dann eben zusammen, lokalen Designern, was ja auch super ist, und Startups. Das heißt, das wird wirklich sein eigener Innovation Hub in Mönchengladbach dann sein. Und die Unternehmensführung freut sich auch, dass sie da wieder im Herzen Europas produzieren können. Ist ja auch, sage ich mal, ein gutes Zeichen für den Standort Deutschland und Mönchengladbach, wo ja auch einige Textilunternehmen sitzen.
Ja, absolut.
Mit dem aber nicht genug, vielleicht auch im Zuge dessen schon dieser Innovation Textile Fabrik kündigt C&A auch an, die Kooperation mit dem Secondhand Modebekleidungs-Online-Händler Karoo. Das heißt, da werden die auch zusammen kooperieren und nochmal mehr den Fokus auf die Kreislaufwirtschaft setzen. Macht vor allem auch da diesbezüglich Sinn, dass C&A jetzt auch Mode von Boss und Hilfiger verkauft. Und gerade, sage ich mal, diese More Premium-Marken kommen dann im Secondhand-Kleidungsmarkt auch sehr gut an. Habe auch letztens von einer Kollegin im Retail-Bereich gehört. Das heißt, der Bekanntheitsgrad einer Marke oder der Wert einer Marke wird sehr oft auf diesem Secondhand-Markt eruiert. Das heißt, da schaut man sich dann an, wie viel ist dieses Kleidungsstück oder diese Tasche gerade im Secondhand-Bereich wert, und da erkennt man, wie lang die Marke, die bestehende, noch zu leben hat. Ne? Finde es aber eben auch interessant, dass C&A jetzt auch Boss und Hilfiger etc. verkauft. War nämlich in Düsseldorf auch beim P&C unterwegs und habe da auch einige High-Marken gesehen, die ich jetzt sonst auch noch nicht so gesehen habe. Also die orientieren sich dann auch in diverse Richtungen dann schon um. Und da kann man auch dann direkt hinzufügen, ähnlich wie C&A macht es auch Kering. Kering, die Unternehmensgruppe, zählt ja auch Gucci und Balenciaga dazu. Die beteiligt sich nämlich an dem Handtaschenverleih Cocoon. Und Cocoon betreibt eine Art Abo-Modell, wo sie Taschen von 35 Luxusmarken anbieten. Darunter eben auch einige Top-Labels von Kering, aber auch eben Fendi, Prada etc., Louis Vuitton, Dior. Gut, das sind dann solche Abo-Modelle, die zwischen 49 und 79 und 99 Pfund variieren. Je nachdem hat man dann Zugang auf die diversen Taschen, Exquisit, Raritäten und so weiter. Und mit dieser Finanzierung hat das Unternehmen, also Cocoon, 2,5 Millionen Pfund eingenommen. Und es ist eigentlich mal eine strategische Auslegung von Kering. Kering will damit die neuen Konsumgewohnheiten und die digitalen Verhaltensweisen analysieren und glaubt eben auch, dass diese Abo-Mitgliedschaft und dieses Abo-Mitgeschäft gut zu seiner Entwicklung hin zu mehr Kreislaufwirtschaft passt. Ne? Also man sieht, fand ich halt spannend, dass das immer mehr an Bedeutung gewinnt und definitiv nicht zu unterschätzen ist.
Gehen wir mal weiter. Was gab es noch in der Finanzwelt? Also man muss es ja sagen, weil so häufig kommt das nicht vor. Vor wenigen Tagen hat About You, ein in Deutschland ansässiges und ein deutsches Unternehmen einen Börsengang gemacht. Das Unternehmen About You wurde mit 3,9 Milliarden Euro bewertet und so wurden dann auch Aktien ausgegeben. Und About You hat dadurch insgesamt 600 Millionen Euro frisches Kapital in die Kasse bekommen, was man jetzt für weitere technologische Entwicklung, aber auch die internationale Expansion investieren wird. Das ist ja grundsätzlich sehr erfreulich, auch wenn sozusagen dahinter mit Otto ein großer Konzern steht, aber das finde ich klasse, dass das gelungen ist. Der Börsenkurs hat sich zwar nicht so wirklich entwickelt, aber das Geld ist erstmal da und das finde ich nicht so ganz schlecht für ein Unternehmen, das erst 7 Jahre existiert und noch kein Geld verdient im Moment. Aber das ist eben sozusagen die Story dahinter. Und About You wird sicherlich auch den Hype um den Onlinehandel in positiver Hinsicht anheizen und vielleicht auch dem Modemarkt in der öffentlichen Wahrnehmung gut tun. Das ist meine Hoffnung. Es gibt noch weitere Börsengänge. Gestern Bike24 an den Start gegangen und am 2. Juli geht Mr. Spex, über die hatten wir auch schon mal hier berichtet. Die verkaufen ja Brillen online und in eigenen Stores. Und auch dort will man um die 250 Millionen Euro einsammeln, um die Expansion zu beschleunigen und auszuweiten. Also spannend, dass das jetzt wieder losgeht. Ne? Ja, und eine weitere Neuigkeit sozusagen ist die Tatsache, dass Zalando, einer der Wettbewerber von About You, könnte man sagen, sich mit Sephora zusammengetan hat. Ich interpretiere das hier als Antwort darauf, dass Douglas so erfolgreich ist mit seiner Digitalstrategie. Auch darüber hatten wir ja schon berichtet. Und Sephora wird jetzt Zalandos strategischer Partner für Prestige Beauty, also hochwertige Beauty-Produkte. Und die werden exklusiv jetzt auch bei Zalando verkauft. Und die Partnerschaft startet jetzt im 4. Quartal 2021 und wird dann auch auf andere Länder ausgedehnt. Ja, Sephora ist ja in Deutschland nicht so bekannt wie Douglas, international bekannter, das muss man sagen, aber in Deutschland hat man sich noch nicht so richtig durchsetzen können und das ist jetzt der Weg, zu dem man sich entschlossen hat, werden wir über die Fortschritte berichten.
Definitiv, das ist sicher eine gute Richtung, um die Brand Awareness in Deutschland dann auch zu steigern und ich werde auch gleich berichten, was ich dazu in Düsseldorf entdeckt habe. Vorher wollte ich aber noch ganz kurz zu LVMH Stellung nehmen. Da wurde nämlich der CFO Jean-Jacques Gioni interviewt, nachdem da auch ein paar Zahlen bekannt gegeben wurden. Und er sagt, die Zukunft des Handels ist überwiegend in-store, was ja für uns, sage ich mal, als Brick-and-Mortar-Retail-Verfechter gute News sind. Die Luxusmarken setzen dahingehend natürlich weiter auf die Stores, weil die es einfach auch nicht schaffen, diese Experience, die der Kunde gerade bei den Luxusprodukten sich wünscht, da online vergleichsweise da anzusetzen. Die Aktien von LVMH sind year-to-date auch um 32,8% angestiegen, wobei ja in 2020 die Gruppe auch 17% zum Vorjahr verloren hat. Also muss man dann immer auch mit der Brille sehen, dass da ja zuerst mal ein Abstieg auch stattgefunden hat. Und LVMH beziehungsweise die Marken der Gruppe, der Fokus liegt dann in den In-Stores auch darauf, wirklich dann auch vom lokalen Catchment überleben und profitabel sein zu können. Also das hat er wirklich noch erwähnt, dass man sich nicht so abhängig von dem ganzen Tourismus macht, sondern wirklich sein lokales Catchment und seine Community auch anvisiert. Und das sehen wir halt auch ganz stark natürlich bei uns in den Outlets. Jetzt während der Lockdowns, wo wir wieder aufgemacht haben, der internationale Tourismus aber noch nicht wieder so aufgefangen oder wieder aufgenommen wurde, da sieht man halt immer noch natürlich Rückstände in den Umsätzen dadurch, wobei wirklich die Marken, die einen starken, starke Datenbasis hatten, mit ihren Kunden aus dem lokalen Catchment wirklich gut auch in der Lockdown-Phase, wo man halt dann Click and Meet machen durfte, gut über die Runden gekommen sind. Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Apropos Stadt, ich würde dann gleich mal von meiner kleinen Düsseldorf-Tour berichten und gleich mal bei Sephora einsetzen. Du hast ja gerade berichtet, dass sie jetzt eine strategische Partnerschaft mit Zalando angekündigt haben. Das Gleiche ist für ihr Brand-Awareness-Ziel auch zu sagen, die hatten in den Shadow-Arkaden, beziehungsweise der H&M hatte in den Shadow-Arkaden eine sehr prominente Fläche, Erdgeschoss, zweistöckig, also so doppelgeschossige Fassade. H&M hat jetzt im Köbogen 2 aufgemacht, eh schon vor einiger Zeit. Und da auf dieser Fläche ist auf der Baustelle jetzt schon Sephora angekündigt. Also das ist sicher auch ein ca. 800 bis 1200 Quadratmeter Store, weiß ich jetzt nicht genau, müssen wir dann uns anschauen, wenn der eröffnet hat. Aber das war eine doppelgeschossige H&M-Filiale. Das heißt, das wird sicher auch zur, ja, zur Markenbekanntheit beitragen. Ansonsten, was ich auch spannend fand, im Karschhaus, ist jetzt auch nicht ganz neu, aber die vielleicht auch länger nicht in Düsseldorf waren, wo vorher das Sex of Fifth drinnen war von Hudson Bay, das war ja nicht sehr erfolgreich. Ich weiß nicht mal, wie lange die offen hatten, aber auch nicht, sicherlich nicht über 2 Jahre. Schade, dieses Outlet-Konzept, ich fand es eigentlich ganz gut, aber ja, wurde nicht angenommen. Da ist jetzt zur Zwischenmietung das Ding drinnen. Das ist ein sehr günstiges niederländisches Modekonzept mit Hosen, weiß ich nicht, ab 15 Euro. Also die Schiene, die sind jetzt noch bis November 2021 drin und dann plant ja Signa als Eigentümer dort ihr vierten Department Store. Also da darf man auch gespannt sein, was sich da dann in Düsseldorf in diesem Karschhaus tut. Die Location ist jedenfalls ja, super. Ansonsten, ja, vielleicht noch zum Köbogen 2, der auch für viel Aufregung gesorgt hat. Das ist ja super schön mit der ganzen begrünten Fläche. Die Units gehen da peu à peu weg, neben H&M. Und letztens hatten wir auch über Mango berichtet, ist ja TK Maxx und Depot drinnen. Auf einer Fläche so eine Natz-Manufaktur. Das sind ja alles so doppelgeschossige Fassaden mit einem sehr schönen Antritt. Davor ist auch eine Fußgängerzone entstanden, ähnlich wie bei uns, Heidi, auf der Mariahilferstraße. Wurde auch der Bereich in Düsseldorf zur Fußgängerzone gemacht. Ist natürlich jetzt viel einladender zum Shoppen. Wobei man sagen muss, die 2 Eckflächen sind noch leer. Bin gespannt, was da noch dann reinkommt. Aber ja, da merkt man auch, die tun sich ein bisschen schwer beim Vermieten an der Stelle.
Ja, ich glaube, da sollen noch Gastroflächen rauf, soweit ich das weiß.
Das kann sein,
und
ja.
Die verspäten sich natürlich wegen der ungewissen Lage während der Corona-Zeit. Ja. Aber die Stadt hat ja ein großes Interesse, aus der ganzen Shadowstraße da eigentlich eine Fußgängerzone zu machen mit einer besseren Aufenthaltsqualität. Und man hat ja auch die U-Bahn schon vor 4 oder 5 Jahren nach unten gelegt, also die Straßenbahn zu einer U-Bahn gemacht, sodass man jetzt sozusagen fußläufig da gehen kann. Aber es war eine sehr, sehr lange Zeit für alle anderen, die schon da waren, bis der Bau fertig war und bis die Straße, die U-Bahn weg war und so. Also das hat einigen schon Kopfschmerzen bereitet.
Ja, das glaube ich. Lange Baustellen sind immer frustrierend für die Kunden.
Ja. Das aber ist nun klar, haben sie es geschafft.
Jetzt haben sie es geschafft, genau.
Jawohl.
Ansonsten, genau, würde ich jetzt mal sagen, ich bin dann nochmal in Bräuninger rumgegangen, da ist ja auch der Apple Store, da sind auch einige so in kleineren Leerständen, vielleicht noch ganz kurz, um den Hype um Balenciaga zu bestätigen, über den wir auch die letzten Wochen immer wieder berichtet haben. Also in Bräuninger sieht man dann auch immer, welche Marken sind gerade im Trend, was gibt es noch nicht bei unseren Outlets, bin dann ein bisschen auf Inspirationstour gegangen. Also Balenciaga wirklich auf allen Ebenen vertreten, Frauen, Männer, Schuhe, Accessories. Also die Marke ist wirklich momentan ein Highlight. Ansonsten sage ich mal, same, but different. Viele Luxustaschen und das übliche Sortiment. Ne? Ich würde sagen, ich übergebe an Heidi. Porsche Design war im Bräuninger eher weniger vertreten. Ferrari habe ich jetzt auch nicht gesehen. Aber vielleicht kannst du uns ja mal berichten, was es jetzt mit deiner News über Ferrari auf sich hat.
Ja, wunderbar gern. Und zwar Ferrari. Seit 1952, muss man sich vorstellen, waren sie 251 Mal auf der Pole Position bei der Formel 1. Das ist natürlich schon eine beachtliche Leistung. Jetzt möchten sie sich natürlich auch mit anderen Dingen eine klare Message verschaffen. Und zwar, sie schauen auf die 2. und 3. Haut des Menschen. Also das heißt, sie haben jetzt eine Luxus-Fashion-Kollektion herausgebracht. Mastermind dahinter ist ein Designer, der schon für Dolce & Gabbana und Giorgio Armani gearbeitet hat. Und sein Name ist Rocco Iannone. Der hat diese 52 Looks entworfen, von denen 80% davon Unisex-Modelle waren. Das heißt, also sie wollen jetzt natürlich auch die jüngere Generation bzw. auch die Frauen ansprechen. Was ist dahinter? Zum einen natürlich Logos. Das ist der Bezug zum Merchandising, das es ja schon immer gab. Aber auch natürlich sind die Materialien bewusst gewählt. Also zum Beispiel Kohlefaser wurden eingesetzt. Es wurde sehr viel auf Asymmetrie geachtet. Und es ist auch so ähnlich wie bei einem Auto, das um den Menschen gebaut wird, wird auch die Mode um den Menschen gebaut. Also das waren Aussprüche dieses Designers. Und wie gesagt, Frauen und die nächste Generation sind wichtige Ansprechpartner. Man will das Feld erweitern. Ich habe schon vorher gesagt, also die zweite Haut, das war die Mode. Die dritte Haut des Menschen, also der Raum, wurde insofern bespielt, weil gleichzeitig zur Modekollektion wurde auch ein Einzelhandelskonzept vorgestellt. Das wurde von einer Londoner Designagentur, Cyberright, unter der Patronanz von Simon Michel gelauncht. Und das ist, kann man sich so vorstellen, mit Terrakotta außen, also so Rottöne, wie es ja typisch für Ferrari ist, auch viel Glas, weil Glas zeigt auch natürlich den Sense of Speed. Rot und Weiß sind vorrangig die Farben, man merkt die Bewegung, also das passt dann alles zusammen. Das Zweite, was sehr wichtig war in dieser Eröffnungsphase quasi oder in dieser Launchphase von Ferrari, war ein Restaurant in Maranello, das nennt sich Cavallino. Das war die frühere Kantine von Ferrari. Und niemand geringerer als die wunderbare in Teheran geborene Architektin India Madhavi durfte hier kreativ tätig werden. Und das Zepter in der Küche schwingt der Chefkoch Massimo Bottura. Also es ist alles getan, um eine Brücke zu schlagen für ein breiteres Publikum. Und das finde ich jetzt schon einmal ganz spannend und interessant. Ich bin ein großer Fan, muss ich gestehen. Also das, es ist alles so passend zur Brand. Also die Brand-DNA wurde da wirklich herausgenommen. Es wurde wirklich geschaut, die Kataloge von den Autos von damals wurden natürlich auch mit einbezogen. Also altes Material wurde verwendet letztendlich, also Inspirationen geholt. Und dahingehend, glaube ich, ist das jetzt nicht so das Thema. Man darf auch eines nicht vergessen, das habe ich beinahe vorher nicht gesagt, und zwar, es soll heuer noch ein SUV kommen am Markt, also von Ferrari. Also damit hätte ich persönlich auch nicht gerechnet. Und 2025 launchen sie das erste voll elektronische Fahrzeug. Also ja, da geht richtig was weiter, muss man sagen. Gefällt mir. Die Italiener geben Gas. Aber nicht nur die Italiener geben Gas. Das ist jetzt ein guter Übergang, würde ich jetzt meinen. Auch eine globale Brand, für die ich auch schon arbeiten durfte einige Zeit, nämlich Apple, hat am 24.06. um 10 Uhr Ortszeit sehr viel Gas gegeben im Positiven. Und zwar das Tower Center eröffnet. Das ist in Los Angeles, in der Innenstadt von Los Angeles, Ecke 8th Street und Broadway. Und es ist das bisher bedeutendste Restaurierungsprojekt von Apple, weil es ist so besonders. Der Senior Vice President, also für Retail und People, hat verkündet in seiner Presseaussendung, das ist nämlich so schön, deswegen möchte ich das da jetzt auch anführen, Apple Tower Theater ist eine Hommage an die reiche Geschichte und das Erbe dieser Hauptstadt der Unterhaltungsindustrie und genauso ist es ausgelegt. Aber warum? Es ist nämlich das geschichtsträchtige Gebäude und auch der 26. Standort von Apple im Raum LA. Es war das erste Kino vor Ort, das eben den Ton und das Bild gezeigt hat. 1927 vom berühmten Filmtheaterarchitekten Charles Lee entworfen und war halt jetzt einige Zeit leer, nämlich genau seit 1988. Und zeigt natürlich, wenn man sich jetzt die Geschichte dieses Gebäudes wieder anschaut, dass es hervorragend geeignet ist für die ganze Produktpalette von Apple. Es wurde dann sehr hochwertigst natürlich restauriert, kann man sich vorstellen. Natürlich die Balkonbestuhlung des Filmtheaters natürlich wurde erneuert, restauriert und es wurde dort natürlich die Genius Bar untergebracht. Die Kuppel, die wurde aufwendigst hergerichtet, die wurde leider Gottes einmal übermalt vor einigen Jahren und zeigt jetzt einen Himmel, also das ist nach oben offen, ist ganz wunderbar stimmungsvoll. Der Uhrenturm, also das Gebäude ist sehr charakteristisch von außen, der Uhrenturm, der hat auch diese überdachte Eingangshalle, die alles natürlich im Broadway-Stil gezeigt wird, hat auch natürlich ein restauriertes Klingelschild, wo man dann anklingeln kann. Nach dem Durchschreiten, wenn man diese Türen dann natürlich öffnet und hineinkommt, hat man diese monumentale Eingangshalle, die irgendwo von einem Pariser Opernhaus nach Charles Garnier inspiriert wurde und eine große Bogentreppe mit bronzenen Säulen, mit korinthischen Kapitellen. Also man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Es gibt auch ein wunderbar ausgestaltetes Buntglasfenster mit der Fleur-de-Lis und da gibt es rundherum eben Filmstreifen aus Zellulit mit einem violetten Streifen und das war nur auf den früheren Tonfilmen zu finden. Also man hat jetzt das Neue mit dem Alten kombiniert, das finde ich persönlich immer sehr schön und sehr wertig, wenn man das macht. Und wirklich, also wenn man an die Westküste fährt, dann sollte man unbedingt einen Besuch dort einplanen. Wichtig natürlich oder besonders ist auch dieser Standort, weil es die Heimat von Today at Apple sein wird oder ist. Das sind täglich kostenlose Veranstaltungen, wo Mitarbeiter oder Kreative, die da maßgeblich dabei waren, und sind, Workshops abhalten. Und da ist jeder willkommen, also man muss sich nur registrieren, jeder kann hin und jeder kann von diesem Angebot profitieren. Und das ist, glaube ich, ein schöner Ansatz. Aber jetzt sind wir an der Westküste, Anna, ich glaube, du willst ja mit uns ein bisschen reisen und an die Westküste fahren.
Heidi, ich habe mir da gerade Fotos parallel angeschaut von diesem Apple Tower. Das sieht ja wirklich ein Wahnsinn toll, ne? aus. Also ich kann ja. allen empfehlen, da sich mal parallel dazu ein paar Fotos anzuschauen. Super, vor allem wenn die da halt dann nicht nur ihren Store und Retail drauf fokussieren, sondern wirklich da auch Events machen. Da ist ja wirklich wie so ein kleines Kino da noch drinnen. Super cool.
Nein, ich schnapp
mir, wie du jetzt auch schon gesagt hast, meinen Ferrari SUV und cruise mal nach New York auf die Fifth Avenue, wo nämlich Lego eröffnet hat mit seinem neuen Retailtainment-Concept-Store. Letztes Mal hatten wir ja über Harry Potter berichtet, das war ja auch ein Pure Leisure Store. Und Lego macht es ja im Gleich, sage ich mal, auf knapp 700 Quadratmetern VK-Fläche. Entsteht eine riesige Welt aus Lego-Steinen, die wirklich auch digital und physisches miteinander verbindet. Das heißt, man kann sich da auch wirklich verschiedene Lego-Steine dann zusammenbauen und dann in virtuelle Welten abtauchen. Es gibt interaktive Storytelling-Tables, wo auch, erwachsenen Lego-Fans die Hintergründe zu verschiedenen Lego-Sets erklärt wird. Und natürlich nicht zu vergessen, wir sehen ja auch, es geht immer mehr in die Richtung, gibt es ein Personalization-Studio, wo Kunden auch eine persönliche Erinnerung an ihren Besuch in Form von Lego-Mosaiks oder Minifiguren mitnehmen können und erhalten können. Also man sieht, die Monobrands werden stärker, sie fokussieren sich auch auf eigene Stores. In Düsseldorf hat auch ein Lego-Store aufgemacht. im Outlet-Bereich sind die leider noch sehr zurückhaltend, aber ich bleibe weiterhin dran und hoffe, dass der erste Lego-Store natürlich im Outlet bei McArthurGlen eines Tages aufmacht.
Ja, was ich so erstaunlich finde bei Lego, man denkt ja, das ist Kinderspielzeug, aber der Anteil der Erwachsenen, die bei Lego viel Geld ausgeben, ist unglaublich hoch. Ich habe neulich von einem Laden gehört, im Frankfurter Raum, das ist einer der größten Lego-Händler, und der hat erzählt, was erwachsene Kunden kaufen. Die sagen dann zwar immer, es ist für ihr Kind, aber tatsächlich sitzen sie dann nachts und klammern da die Steine zusammen. Ne? Also das ist schon überraschend, finde ich.
Hast du das gehört, Wolfgang, oder sprichst du das aus eigener Erfahrung?
Nee. Ich hab auch schon eine Ritterburg zusammengebaut vor vielen Jahren. Und ich saß nachher auch alleine, weil die Kinder mussten ins Bett.
Wie es immer ist, ne?
Ja.
Sehr schön. Ja, sehr gut. Dann von Amerika mal rüber nach China. Mit dem Ferrari werden wir es ja nicht hinschaffen, aber Heidi, ich glaube, du hast dich ins Flugzeug geschmissen dazu.
Natürlich, aber es ist ja auch eine Verbindung, der nächste Punkt, eine Verbindung von Amerika, Europa und China, also die Verbindung, wie sich das Einkaufsverhalten und was sich geändert hat und was die wesentlichsten Punkte waren, war jetzt bei einer Konferenz herauszubekommen. Und zwar ist es recht spannend. Die Europäer sind ja recht vorsichtig bei den Ausgaben und pessimistisch, aber die US-Bewohner und natürlich auch die chinesischen Verbraucher gar nicht. Die sind optimistisch und kaufen bereits schon vermehrt ein. Besonders Millennials und Generation Z, die im Jahr mehr als 60% des Luxusmarktes ausmachen, blicken da besonders gut in die Zukunft. Also das finde ich jetzt auch schön zu sehen, dass die jungen Leute jetzt von dieser Pandemie gestärkt hinausgehen und jetzt sich nicht zu große Sorgen machen. Wir haben die letzten Male schon besprochen über die Virtualisierung von Luxus. Und zwar ist es eine zunehmend definierte Realität und eine große Chance für die Einnahmequellen von Marken, vor allem im Bereich Gaming. Ihr könnt euch erinnern, war ja mehrfach schon Thema. Von den 39% der Konsumenten, die Angaben von der Existenz virtueller Online-Spiele zu wissen, haben 55% angegeben, Gegenstände schon gekauft zu haben im Spiel. Und davon bitte 86 haben dann diese Dinge, die sie virtuell gekauft haben, haben sie dann auch physisch gekauft. Das ist gar nicht so klein, dieser Wert, weil man muss sich überlegen, was das bedeutet. Wir haben ja letztens gesprochen, wo Prada, Farfetch bei Snapchat zum Beispiel da jetzt angedockt hat. Und der Markt natürlich ist riesengroß. Und wenn man es zuerst quasi im virtuellen Einkaufserlebnis hat und dann physisch kauft, ich meine, dann kann man sich das Ganze hochrechnen, wie es weitergehen kann auf diesem Sektor. Natürlich gibt es dann Unterschiede im Ost- und Westmarkt. Der Westmarkt ist eher nüchtern und mit weniger, also im nüchternen Stil, der Osten natürlich, also der chinesische Markt haltet sehr viel von Logo, von Branding und natürlich Extravaganz. Je auffallender, desto besser, sage ich jetzt einmal. Fortgesetzte Umstellung des Ökosystems, eine nahtlose On-Offline Omnichannel-Erlebnis-Welt ist sehr, sehr wichtig. Also 46% der echten Luxuskonsumenten haben Einkäufe im Geschäft abgeschlossen, aber davor haben sie 30% davon haben vorher online recherchiert zum Beispiel. Also wir haben das heute ja schon einmal gehört. Das ist schon sehr spannend, die Zahlen, wie viel da schon ineinander greift. Eins vielleicht noch, Livestreaming als große Chance und als großer Punkt, im Besonderen in der USA. ein Marktpotenzial bis 2023 von 25 Milliarden Dollar, wird das geschätzt. Also das sind Summen, die, auf die man dann natürlich auch hin. Und somit merkt man dann schon, dass Marken, Brands auch zukünftig natürlich ihre Besonderheit haben, die Wertepyramide, also die Luxuspyramide ja immer größer wird und natürlich auch das bis zum Secondhand- und Vermietungsmarkt sich durchzieht.
Wir haben noch Updates zu zwei Food-Konzepten, beziehungsweise ein eher Retailer, der sich in den Food-Getränkemarkt wagt. Was hat da Snipes gelauncht, Wolfgang?
Ja, also die Firma Snipes, die ja mittlerweile zu dem Deichmann-Konzern gehört und sehr erfolgreich viele Läden in Europa betreibt, 300 sind es mittlerweile, die haben jetzt sich entschlossen, mal was ganz Neues auszuprobieren. Und zwar haben sie sich zusammengetan mit dem Startup Can Life Drinks und haben einen eigenen Softdrink auf den Markt gebracht, den sie in ihren Stores verkaufen und der sich über seine Rezeptur von der Konkurrenz abheben soll und ein Gegenpol zu den Energy Drinks sein soll. Und beworben wird Juicy Orange durch eine Influencer-Kampagne und Gratisproben in den Stores. Naja, bin ich gespannt, wie viele Dosen die da an ihre Kunden verkaufen werden.
Ne? Genau. Never try, never know.
Ganz genau. Also hier ist bei dem Getränk ist zumindest zu vermuten, dass da noch tatsächlich echte Orangen verarbeitet werden. Während es bei Subway gerade, das geht hier durch die Presse, ein großes Fragezeichen gibt, was die Thunfisch-Sandwiches von Subway anbelangt. Denn die New York Times hat hier eine Laboruntersuchung angestoßen und dann festgestellt, dass keine Thunfisch-DNA in einem Sandwich gefunden worden ist.
Wow,
und, die
das
haben,
ist schon traurig,
ja? Ja, das muss man auch sagen. Die haben in verschiedenen Restaurants das belegen lassen und haben das untersuchen lassen. Aber sie haben nichts gefunden, was auf einen Thunfisch hindeutet. So, und jetzt sagt so ein Labormitarbeiter, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Fisch wurde so verarbeitet, dass er nicht mehr identifizierbar ist, was auch schon schrecklich genug ist, aber dann ist wenigstens welcher drin, oder es ist überhaupt kein Thunfisch drin. Ne? Ja. Jetzt wird das weiter untersucht. In anderen Landesteilen hat man Proben von Thunfisch gefunden, also ich bin gespannt, aber das wäre es doch, ne? Ein Thunfisch ohne Thunfisch.
Also in Israel gibt es schon die Möglichkeit, also ein Startup, dessen Namen ich jetzt gerade momentan vergessen habe, kann bereits Fleisch drucken mit dem 3D-Drucker. Schaut aus wie Fleisch, schmeckt wie Fleisch, ist aber kein Fleisch. Also das ist jetzt quasi, das gibt es schon. Das ist jetzt nicht eine Zukunftsvision, sondern das ist bereits Gegenwart.
Ja, das habe ich auch gelesen. Dass, da werden wir uns wohl dran gewöhnen müssen. Aber die Ressourcen sind knapp und der CO2-Verbrauch von Fleisch ist ja gigantisch. Und insofern, irgendwas muss man da machen. Ne?
Wir haben vielleicht noch ein paar interessante News, wo wir sagen, interessant, aber warum nicht? Wolfgang, was hat dich die letzten Wochen jetzt am meisten überrascht?
Ja, also diese Woche hat mich die Eröffnung eines Ladens hier in meiner Nachbarschaft überrascht. Und zwar die Firma Chibo, die ja nun genügend Flächen hat, hat hier eine Fläche angemietet als Pop-Up-Store. Und dort werden unter dem Titel Nature Need Friends wird hier verkauft, Sportbekleidung aus Kaffeefasern, Kindershirts aus Bio-Baumwolle, Schwämme aus Cognac-Wurzeln, Personenwaage, die sich selbst auflädt und so weiter. Alles Artikel, die aus nachhaltiger Produktion kommen, die man sonst im Online-Shop angeboten hatte, aber Chibo wollte ganz gerne mal alles in einem Laden zusammenführen und auch dafür mit entsprechender Einrichtung das ausstatten. Und damit die Kunden eben auch verstehen, dass Chibo sehr, sehr viel schon zum Thema Nachhaltigkeit gemacht hat. Kaffee trinken kann man da auch. Die haben eine Kaffeebar, da kriegt man den üblichen Chibo-Kaffee, aber vor allen Dingen kriegt man auch eine neue Sorte, die hier im Mittelpunkt steht, Beans Brothers Friends. Davon gehen dann 50 Cent pro Packung auch an Projekte in Produktionsländern, um das zu unterstützen. Auf der Straße ein paar Lounge-Möbel. Ich habe ein paar junge Leute davor gesehen, das habe ich noch nie vor einem Chibo-Laden gesehen. Also, das hat mich überrascht. Dann habe ich diese Woche ein YouTube-Video gesehen und das hat mich wirklich überrascht. Und zwar von IKEA. Also IKEA ist ja auch in einem Wandel, also die wagen mehr Digitales, die wollen mehr Stores auch in der Neighborhood haben, weil sie auch wissen, dass die Kunden nicht mehr so weit nach außen reisen sollen. Und sie wollen vor allen Dingen auch noch mehr Nachhaltigkeit demonstrieren. Und jetzt hat die norwegische Gesellschaft von IKEA zu Testzwecken eine sogenannte Trash Collection, klingt ja irgendwie besser als Müllverwertung, ne? Gelauncht. Und man sieht in dem Video, man hat in Hinterhöfen, auch auf dem Sperrmüll und in sonstigen Abstellbereichen, wo immer das landet, an der Straßenecke und so weiter, hat man IKEA-Möbel rausgesucht, die weggeworfen worden sind, offensichtlich, hat denen neues Leben eingehaucht. Die wurden repariert, aufgearbeitet, hübsch gemacht und dann anschließend wurden die Teile in einem separaten Showroom vorgestellt. So, und IKEA macht das, um zu zeigen, dass die Möbel durchaus länger leben können, ein zweites Leben haben können, und dass man sozusagen auch dann den Müllaufwand deutlich verringern kann, ne? Als ich aber das Video anguckte, da habe ich im ersten Moment gedacht, boah, das ist mal wieder so ein Protestvideo, aber nein, es kam tatsächlich von IKEA selber.
Na bitte.
Ja, geht doch, ne?
Eine tolle Geschichte.
Ja.
Ja.
Ja, aber das ist
Sehr
so
schön.
genauso wie bei Chibo und was wir heute schon hatten, also die Anstrengungen der Unternehmen zu zeigen, wie stark ihre Bemühungen sind im Bereich Nachhaltigkeit, die wachsen und die sind nicht nur gemacht worden, sondern jetzt kommt man eben auch raus und will das dem Kunden nahebringen, weil man genau weiß, wenn die Kunden merken, dass man keine Anstrengungen macht, dann verschwindet man von der relevanten Einkaufsliste. Ganz
Genau,
einfach.
so macht es
Ne?
IKEA und Chibo. Genau
Genau.
richtig.
Ja.
Und so kriegt man aber auch die neuen Generationen, natürlich Millennials und Generation Z, weil über die Nachhaltigkeit die dann auch weiterhin angesprochen werden.
Ja,
Ja,
genau so
genau.
ist
Die das
es.
vor allem auch als selbstverständlich sehen,
Genau, genau.
mittlerweile, ne? Bei
Ganz
denen.
genau.
Ja, sehr schön. Wir hatten diesmal wieder sehr viele News kompakt zusammengefasst. Ich freue mich, dass alle hier wieder mit dabei waren und zugehört haben. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Retail News Flash auch weiterhin hört, ihn gerne abonniert und die neueste Folge kommt dann wieder in 2 Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ja, okay. Tschüss, tschüss. Auch von meiner Seite.
Tschüss.